Ja, meine Lieben, schön, dass ich da sein darf. Zweimal habe ich gefehlt. Einmal musste ich arbeiten, einmal waren wir bei den Eltern zu Besuch. Jetzt sind wir wieder da, Gott sei Dank. Weil am Freitag hat es, wie gesagt, nicht so schön ausgeschaut mit meiner Gesundheit. Aber Nase ringt noch ein bisschen, aber sonst glaube ich, bin ich so gut benannt, dass ich hoffentlich eine interessante Predigt bringen kann für uns alle. Ja, und ich darf gleich mit einer interessanten Frage beginnen, nämlich, wie kommt der Mensch in dieser Welt und mit dieser Welt zurecht? Wir erleben ja momentan, was alles los ist, und das ist auch nicht neu. Die Welt war schon immer unruhig, vor uns, nach uns. Ich glaube, du hast gerade gesagt, du beschäftigst dich damit, wie die Osmanen vor Wien standen und welche Einflüsse das da hin und her gaben. Ich glaube, daran können wir alleine schon sehen, die Welt ist nicht erst jetzt aufregend. Ja? Aber auch Petrus, der diesen Brief schreibt, schreibt eigentlich in eine Welt, die für die Christen auch sehr herausfordernd ist. Sie leben in einer Welt, die die Christen nicht versteht oder größtenteils nicht versteht. Sie leben auch in einer Welt, in der es auch unruhig ist. Es ist nicht so, dass da alles friedlich und eitel Wonne ist. Und ich frage deshalb, weil ich mir denke, dass Petrus genau das beantworten möchte. Wie kommt der Mensch am besten in dieser Welt und mit dieser Welt zurecht? Und vor allem, wie kommen wir als Christen in dieser Welt und mit dieser Welt zurecht? Eine Welt, in der es auch Ungerechtigkeiten gibt, eine Welt, in der scheinbar alles erlaubt ist, anderen Schnippchen zu schlagen, andere übers Ohr zu hauen, ungerecht zu sein, solange man selber nicht dabei erwischt wird, solange es irgendwie im Rahmen der Obrigkeit ist, solange es irgendwie, ich bin eh der Stärkere und kann mich durchsetzen. Wie aber gehen wir damit um? Sollen wir auch nach diesen Regeln spielen oder nicht spielen? Und Petrus schreibt diesen Brief zur Ermutigung und als Richtlinie. Und er ist für uns nach wie vor eine Herausforderung. Denn Selbstverständlichkeiten braucht man nicht reinschreiben. Es steht in keinem der einzigen Briefe drinnen, esst täglich und trinkt täglich, damit ihr nicht verhungert und verdurstet. Sowas braucht man nicht reinschreiben, das tut man ganz automatisch. Und so ist dieser Brief auch für uns eine große Herausforderung. Und bisher haben wir das Kapitel 1 durchgearbeitet und da ging es vor allem, dass Petrus die Gläubigen ermutigt, die vor diesen Herausforderungen stehen. Er sagt ganz klar, warum sie sozusagen durchhalten sollen und auf worauf sie achten sollen. Er ermutigt sie durchzuhalten, erinnert sie an die Gnade Gottes und an das Ziel der Heiligung und der Erlösung und alles, was damit verbunden ist. Er sagt, ihr habt Barmherzigkeit erfahren, ihr habt Gnade erfahren, ihr seid auserwählt, weil ihr habt endlich wieder den gütigen Gott kennengelernt. Ihr seid in Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Und Jesus Christus ist auch die Basis. Alles ist eng mit Christus Jesus verknüpft. Im ersten Kapitel und auch im weiteren, das wir anschauen werden. Und ja, das ist die spannende Frage, die Petrus bewegt, die die Christen damals bewegt. Und es ist durchaus auch für uns heute eine spannende Frage. Und während es im ersten Kapitel eben hauptsächlich darum geht, dass er sie ermutigt, daran erinnert, was das eigentliche Ziel ist, nämlich das Ziel der Heilung, der Gemeinschaft mit Gott und auch die Hoffnung und die Aussicht, die damit verbunden ist, so kommt er im Weiteren jetzt auch zu einigen sehr praktischen Dingen, wo er sagt, so sollt und könnt ihr euch auch in der Welt verhalten und mit dieser Welt auseinandersetzen. Denn eure Aufgabe ist es nicht, irgendwie nur durchzukommen, sondern eure Aufgabe ist es auch, ein Zeugnis zu sein. Ein Zeugnis für die Welt, wie Gott mit euch umgeht, wie Gott mit der Welt umgehen will. Dazu seid ihr berufen und dazu sind wir heute auch alle noch berufen. Und es ist eine enorme Herausforderung. Warum, werden wir dann gleich noch sehen. Gut, ich würde sagen, dann schauen wir uns, nachdem ich diese einleitenden Worte gesagt habe, mal den Text selber an. Und wir lesen heute Petrus, Kapitel 2, also 1. Petrus. Es gibt ja zwei Briefe, die der Petrus geschrieben hat. Aber wir schauen uns den 1. Petrusbrief an, Kapitel 2. Und wir lesen die Verse 1 bis 12. Und da heißt es: Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen und unverfälschlichen Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Also, da haben wir gleich einmal einen ganz klaren Auftrag: Legt ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. So wie die Babys nach der unverfälschten Muttermilch suchen, so sollen wir unverfälscht nach einem klaren und guten Leben suchen, das ohne Bosheit, Druck und Heuchelei auskommt. Und wir sollen begierig sein nach der unverfälschten und vernünftigen Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Und es heißt weiter: Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, das heißt, er sagt, ihr habt sie erfahren, wie gütig Gott ist, wie gütig Jesus Christus war und was eigentlich Jesus Christus gemacht hat. Wenn ihr das wirklich erkannt habt, nämlich zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar, dann lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Er bezeichnet hier Christus Jesus als den Eckstein, mit dem sozusagen der Hausbau beginnt. Auf dem sozusagen das Fundament aufgesetzt wird, an dem sich die Mauern stützen. Und er sagt, das ist der erste große, wichtige Stein. Nach ihm orientiert sich alles an. Also der trägt alles, aber ich will, dass auch ihr lebendige Steine in diesem Bau werdet, in diesem Haus werdet. Und dann ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Das spielt natürlich sehr stark auf das Alte Testament an, denn damals war es ja üblich, mit Gott Gemeinschaft zu haben, indem man viele Schlachtopfer bringt. Die sind eigentlich durch das Wirken Jesu abgelöst worden. Das heißt, es gibt jetzt keinen klassischen Tempeldienst mehr, wie er früher im Alten Testament war, aber er sagt, es gibt nach wie vor einen Dienst, der vor Gott zu verrichten ist, einen priesterlichen Dienst, und der wird durch euch alle verrichtet, indem ihr geistliche Schlachtopfer bringt, indem ihr heilig seid. Ich denke, das ist ein sehr hoher Anspruch. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen. Aber er sagt, ihr habt die Gnade erfahren, die Gnade Gottes, und deshalb sollt ihr mit Jesus Christus zu einem lebendigen Bau werden, zu einem Ort der Anbetung. Dann steht es weiter: Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet ja die Kostbarkeit, für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Ja, wir erleben bis heute, dass ja, das Leben und Wirken von Christus, von Jesus, ein Anstoß sein kann. Mir ist es oft genug passiert, und wir leben in einer relativ pluralistischen Zeit, dass man nicht ernst genommen wird oder halt irgendwie komisch angeschaut wird. Oder es gibt aber auch Leute, die sich wirklich darüber aufregen und sagen, Wie kann man bloß glauben? Der Glauben hat bisher so viel Unheil gebracht und es gibt so viel Kriege wegen des Glaubens und es gibt so viel Auseinandersetzung und es ist alles nur Lug und Trug und die ärgern sich wirklich an Jesus oder ärgern sich wirklich über den Glauben anderer. Es ist nicht bloß, dass man sagt, okay, der spinnt ein bisschen, sondern es gibt tatsächlich Menschen, die sich darüber ärgern. Für die es ein Anstoß ist, was ich hier zum Beispiel predige oder für die es ein großer Anstoß ist, was meine Weltanschauung ist. Und es gibt andere Kulturen, wo das in noch viel höherem Ausmaß der Fall ist als bei uns. Das ist bis heute so. Und wir wissen auch aus der Christenverfolgung von Rom her und auch aus der Verfolgung der ersten Gemeinde direkt in Jerusalem, dass es ein großer Anstoß war, was Jesus Christus gesagt hat und wie Gott durch ihn gewirkt hat bei vielen Menschen. Und da steht nun im Weiteren, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugend dessen verkündigt, die euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das heißt, es ist nicht automatisch so, dass wir von Geburt an einfach dieses super tolle Priestertum waren oder sein sollen. Sondern es ist auch so, dass wir hinwachsen haben müssen, Gott erkennen haben müssen und nach wie vor erkennen müssen, um dem auch irgendwie gerecht zu werden. Und vielleicht ist es auch eine eigenartige Geschichte, wenn man da hört, wir sind ein Priestertum, zum Eigentum berufen und eine heilige Nation. Ich habe oft schon Diskussionen über solche Aussprüche geführt. Und ich sage jetzt einmal ganz ehrlich, was ist für mich das Heilige an Gemeinde? Was ist das Heilige an dem, was wir hier sind? Oder was ist die Heiligkeit, zu der wir berufen sind? Ich war lange in der Gemeindeleitung, auch in Kagran und jetzt auch hier. Und ich habe immer gesagt, für mich ist die Gemeinde etwas Heiliges. Und die Leute haben oft gesagt, naja, schau da mal an, wie es zugeht in der Gemeinde. Und es ist ja gar nicht so, dass sie alle mähen und alle so heilig leben und so weiter. Und ich habe gesagt, für mich ist die Heiligkeit, steht ganz woanders. Und da habe ich auch wieder ein Beispiel aus dem Alten Testament und von den Schlachtopfern genommen. Ein Schaf, sozusagen, wurde hingeführt in den Tempel und wurde geopfert und es war ein Schlachtopfer, eine heilige Handlung. Und dieses Tier war sozusagen deswegen etwas Besonderes, weil es in dem Moment Gott gehört hat. Es war kein besonderes Schaf, das man vielleicht dort geschlachtet hat, oder ein besonderes Stier, der konnte nicht Algebra rechnen und nicht irgendwie Step tanzen oder im Zirkus Krone besondere Nummern aufführen. Es war ein ganz normales Schaf, es war ein ganz normaler Stier, sozusagen, aber er war Gott vorbehalten. Es war etwas, das Gott gehört hat. Und alles, was Gott gehört und zu Gott gehört, ist geheiligt und sozusagen ihm geweiht. Und in dieser, so verstehe ich auch Gemeinde. Und es steht auch drinnen, wir sind sein Eigentum. Unsere Heiligkeit ist nicht deswegen, weil wir jetzt immer so toll leben und alles so toll richtig machen und alles immer perfekt erledigen. Und überhaupt, seit wir Christus kennen, schweben wir immer so 10 Zentimeter über dem Boden und alle bewundern uns, oh wow, die können schweben, wir müssen leider noch gehen. Sondern es geht einfach darum, dass wir Christus, Jesus erkannt haben, durch ihn den Vater und durch ihn Gott erkannt haben, die Barmherzigkeit, die Gnade erkannt haben, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen das annehmen und wir wollen dir, Gott, gehören. Und Gott hat das angenommen. Er hat gesagt, ihr kehrt jetzt zu uns. Du kehrst jetzt zu uns. Du bist jetzt mein Eigentum. Daher kommt die Heiligkeit. Die Heiligkeit kommt daher, weil wir gesagt haben, wir wollen zu Gott gehören und Gott hat gesagt, okay, du hast meine Barmherzigkeit und Gnade angenommen. Du hast verstanden, worum es mir geht. Du willst wieder Gemeinschaft haben mit mir. Ja, ich nehme dich an als mein Kind. Ich nehme dich an, du gehörst jetzt zu mir. Und daher kommt diese herrliche Heiligkeit. Und liebe Leute, diese Heiligkeit verpflichtet uns auch. Und wir können es nicht einfach wegwischen, auch wenn nicht alles perfekt gelingt. Und auch wenn in der Gemeinde manchmal nicht alles perfekt läuft. Aber diese Heiligkeit können wir nicht einfach wegwischen. Ihr seid heilig, weil ihr zu Gott gehört. Und das habe ich zu sehen auch. Und das haben wir aneinander zu sehen und in der Gemeinschaft zu sehen. Und wir haben uns auch danach zu richten. Und wir haben nicht sorglos mit dieser Heiligkeit umzugehen. Sondern wir haben damit sorgsam umzugehen. Wir müssen ordentlich damit umgehen und wir müssen darauf achten. Und wir müssen uns auch fragen, wie die Außenwelt das wahrnimmt. Das ist schon auch ein Auftrag. Es ist nicht wurscht, wie wir leben. Das heißt nicht, dass wir immer alles gut und perfekt erledigen. 11 und 12 lesen wir auch noch. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Und führt einen Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Es ist in manchen Bibeln ein bisschen anders mit den Überschriften getrennt. Ich halte mich nicht immer daran oder finde das auch sehr interessant. Ich denke, dass diese Abschnitte zusammengehören, denn Petrus kommt hier zum praktischen Teil und er sagt zuerst, lasst alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und so weiter. Und er sagt dann, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdliche, wirkt den fleischlichen Begierden entgegen, die gegen die Seele und führt einen Wandel unter den Nationen, dass sie sagen, wir können eigentlich nichts sagen gegen die. Es gefällt uns zwar nicht was sagen, aber wir haben auch nicht viel vorzubringen dagegen. Ich möchte noch ein bisschen näher darauf eingehen, was das alles zusammen heißt, nämlich dieser ordentlicher Lebenswandel, bezeichnet es jetzt nochmal so, den Petrus hier anschneidet, und ein lebendiges Haus, ein lebendiger Tempel zu sein. Wie passt das zusammen oder wie kriegen wir das sozusagen auf die Reihe? Nun, man kann diesen Text natürlich nicht isoliert von den weiteren Kapiteln sehen und ihr werdet sicher in den nächsten Predigten auch noch mehr dazu hören, aber gerade wo Jesus als Vorbild und Eckstein und Erster in diesem Bau erwähnt wird und wo es heißt, fügt euch dort hinzu und macht diesen Bau, denke ich, wie hat Jesus gelebt? Was hat er getan? Und wonach sollen wir uns orientieren? Denn wenn er der Eckstein ist, können wir nicht ganz was anderes sein. Und ich denke mir, Jesus hat erstens einmal immer gesagt, dass Gott die Menschen sucht und hat das auch in seinem Leben ausgedrückt. Jesus ist auf alle zugegangen, hat immer von der Barmherzigkeit und Gnade Gottes gesprochen und er hat auch in einer Welt gelebt, die ungerecht war, die nicht immer moralisch war, die zwischenmenschlich schwierig war, die auch politisch schwierig war Und Jesus hat sich auch dazu geäußert. Er hat nicht weggeschaut. Er hat Dinge, die nicht gepasst haben, klar benannt. Er hat Menschen zur Rede gestellt. Er hat sie erkannt, er hat sie benannt und er hat die Menschen auch zur Rede gestellt. Und die Menschen, die von dieser Ungerechtigkeit betroffen waren, die Menschen, die wirklich aus dem System herausgefallen sind, die Menschen, die Hilfe gebraucht haben, denen hat er auch geholfen. Was Jesus nie gemacht hat, er hat nie eine Revolution ausgerufen. Er war nie gewalttätig. Also es gibt eine Szene, wenn ich ganz ehrlich bin, die bei den Geldhändlern, wo er die Tische umgeworfen hat, wo er gesagt hat, ihr macht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Aber das ist schon so ziemlich das Wüdeste. Aber es war nicht seine Absicht, jetzt eine Revolution auszurufen. Ganz im Gegenteil, wir kennen aus dem Lukas-Evangelium, wo die Jünger noch sagen, nachdem er sagt, ja okay, sie werden mich abholen und ich werde zu Tode kommen, wo sie sagen, Jesus, da haben wir noch zwei Schwerter. Und Jesus sagt, ihr habt nichts verstanden. Es ist jetzt genug, wir reden nicht mehr drüber, ihr werdet schon sehen, was passiert. Und bei der Gefangennahme Jesus zückt sogar Petrus das Schwert und haut ihm das Ohr ab. Und Jesus sagt, tu das weg. Und wie Jesus angeklagt wird, verzichtet er eigentlich auf sein Recht. Er könnte sagen, ich setze mein Recht durch. Er könnte zu Gott gehen und sagen, so jetzt reicht's mal. Ich bin eigentlich unschuldig, hau die anderen in die Pfanne. Jesus verzichtet auf sein Recht, damit sozusagen die anderen nicht vor der Zeit umkommen, sondern dass sie sehen, er verzichtet auf sein Recht, damit die anderen leben, sozusagen. Er besteht nicht darauf, dass er sein Recht durchsetzt. Und ich denke mir, das ist auch das, was wir leben sollen. Und wir erleben es ja an Jesus, die haben einmal versucht, ihm irgendwas Unrechtes, mit irgendwas in die Pfanne zu hauen. Die sind mit Fangfragen gekommen, die haben versucht, ihm irgendwie da etwas anzuhängen, weil er am Sabbat geheilt hat und so weiter. Aber letztendlich sozusagen war sein Leben nicht angreifbar, denn sein Lebenswandel. Und ich denke, das ist es auch, wozu wir aufgerufen sind. Und jetzt ist es spannend, wo erlebt man Gott? Wenn wir alle ähnlich handeln, dass wir sagen, okay, wir erkennen Unrecht, wir benennen es, aber es geht uns nicht darum, jetzt die ganze Weltordnung über den Haufen zu werfen. Aber wir sehen, wo Not ist und helfen dort und schreiten dort ein. Aber auch wir verzichten auf unser Recht. Ich rede jetzt von unserem Recht, wo wir angegriffen sind, wo wir angefeindet werden, wo wir vielleicht falsch verstanden werden etc., dann kann das ein interessanter Bau werden, der hier entsteht. Und das ist eine enorme Herausforderung. Das ist eine enorme Herausforderung. Und ich denke, dass das, was Petrus hier spricht und das, was Jesus vorgelebt hat, dann letztendlich, wenn wir das beherzigen, dass das letztendlich auch zu diesem lebendigen Tempel führt. Denn natürlich können wir in irgendeine Kathedrale reingehen und dort sind ja sehr ruhig meistens und sehr hoch und da irgendwie auch von der Architektur, so dass man Ruhe findet. Aber was ist wirklich, wo sollen Menschen hingehen, die Gott finden wollen? Ja, du kannst natürlich auch in eine Kathedrale gehen und dort Andacht üben oder sonst irgendwas. Aber wenn ich Gott wirklich erleben will, wo soll ich hingehen? Eigentlich würde ich mir wünschen, und das ist auch im Petrusbrief ausgedrückt, wenn Gott erleben wollen, wenn Menschen Gott erleben wollen, sollen sie eigentlich zu uns kommen. Es ist ein Ideal, ist schon klar. Nicht immer schaffen wir es, das im Leben umzusetzen, aber eigentlich ist es unser Auftrag, der da drinnen steckt. Wenn Gott, egal wo er Ihnen begegnet, auf der Straße, im Berufsleben, im Bekanntenkreis, in der Ortschaft, wo auch immer, wenn Leute Gott begegnen wollen, dann wäre es eigentlich schön, wenn sie zuerst an euch denken oder an uns denken. Na, wie geht's euch damit? Ich muss ganz ehrlich sagen, ist schon eine Challenge, ne? Aber das ist es eigentlich, weil der Tempeldienst, den Petrus hier anspricht, und die Schlachtopfer sind ja sozusagen ein Bild, das er aus dem Alten Testament hervorholt. Und er sagt eigentlich, früher gab es einen festen Ort der Anbetung, weil Gott nicht wollte, dass jeder irgendwo seinen eigenen Altar hat und seinen eigenen Dingen nachläuft und seinem eigenen Gott huldigt und irgendwas aufstellt und macht. Ihr habt einen Ort und da kommt es hin und da gibt es eine Priesterschaft, die sich auskennt und dort wird angebetet. Und das ist in Jerusalem im Tempel und nirgendwo anders sonst. Und dort begegnet sich Gott. Indem, dass dort richtig angebetet wird, indem, dass dort eine Priesterschaft ist, die euch anleitet und indem dort eine Priesterschaft ist, die weiß, wie Gott ist und euch das auch vermitteln kann und ihr könnt dort Gott erleben. Und Petrus sagt, Tempel ist nimmer. Wenn die Leute jetzt Gott erleben wollen, sollen sie eigentlich zu euch kommen. Ja, ihr wisst's. Ihr habt es erlebt, ihr habt die Gnade Gottes erlebt. Ihr habt erlebt, wie Jesus Christus wirklich ist. Und ihr habt erlebt, was er in euch ein Leben tut. Und eigentlich, wenn Leute Gott begegnen wollen, dann bitte sollen sie zu euch kommen. Und lebt so und tut so und macht so, dass Leute das auch wirklich annehmen. Ich denke, dass wir da einen sehr großen Auftrag haben. Und ja, es ist nicht so, dass ich da jetzt hunderte Beispiele aus meinem Leben erzählen kann und ihr werdet ganz staunen, was ich schon alles gemacht habe. Da sind wir alle am Lernen und seit wir eigentlich zum Glauben gekommen sind und bis wir dahin gehen, haben wir nicht ausgelernt. Aber es ist einfach immer wieder wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Und ein Ort zu sein, wo man Gott begegnet, heißt auch zum Beispiel über eigene Befindlichkeiten einmal hinwegzuschauen. Es heißt vor allem sozusagen Dinge, die einem passieren, wo einem Unrecht getan wird. Man kann sie erkennen, man kann sie benennen, aber sie dürfen nicht zum Hindernis werden zwischen mir und den anderen Menschen. Wenn ich so reagiere, wie die Welt reagiert, Auge um Auge und Zahn und so weiter, und so wie wir es überall jetzt momentan oder in sehr vielen Gebieten der Welt erleben, dass die Leute sich gegenseitig nur dreschen, wenn ich es jetzt einmal so salopp sagen darf, dann wird es wirklich schwierig, dass Menschen auf uns zukommen. Sondern unser Auftrag ist es, Unrecht zu erkennen, zu benennen, aber keine Hürden aufzubauen, sodass Menschen auch die Barmherzigkeit und Gnade, die wir durch Gott erfahren haben, denn bei ihm war es auch nicht anders, er hat auch keine Hürden aufgebaut, sondern hat sie überwunden, dass auch wir diese Hürden nicht aufbauen, sondern dass wir das überwinden und dass wir für Menschen offen bleiben, auch wenn sie uns nicht wohlgesinnt sind, auch wenn es momentan unbequem ist, auch wenn es momentan bedrohlich ist, auch wenn es momentan vielleicht gefährlich ist. Und das erleben auch viele Christen auf dieser Welt. Unsere Aufgabe ist es nicht, mit unserem Handeln eine perfekte Welt zu schaffen. Wir können durchaus positive Impulse setzen, Not lindern, Hilfe schenken. Aber es geht nicht darum, eine perfekte Welt zu schaffen und das mit allen nur zur Verfügung stehenden Mitteln, sondern es geht darum, Gemeinschaft mit Gott zu leben, Gemeinschaft mit Gott auch nach außen hin sichtbar zu machen und Menschen einzuladen in diese Gemeinschaft, nicht deswegen, weil wir so perfekt sind, sondern in diese Gemeinschaft hinein einzuladen, weil Gott barmherzig und gütig ist und er sich über alle freut, die diese Barmherzigkeit und Gütigkeit annehmen. Und darum geht's, Menschen zur Barmherzigkeit und Güte Gottes zu bringen und zu führen. Ich möchte jetzt einfach nur mal die Gelegenheit geben, ein paar Minuten, dass jeder für sich auch oder wir alle miteinander in Stille nachdenken darüber, wo uns das im Leben betrifft, und werde dann mit Gebet abschließen. Herr, ich möchte bitten, dass du uns mehr und mehr in dieses Geheimnis hineinführst, was es heißt, lebendiger Stein in deinem Bau zu werden. Herr, ich möchte danken, dass du uns herausgerufen hast und auch immer wieder durch die Schrift ermahnst, was du damit verbindest. Herr, wir wollen dich bitten, dass wir mehr und mehr zu dir hinwachsen, dass wir vor allem, wenn wir mit Menschen reden, deine Güte und Barmherzigkeit zeigen können, dass wir sie darauf aufmerksam machen, dass du der gerechte, barmherzige und gnädige Gott bist, der das Leben von Menschen in Ordnung bringen wird und will, und der du auch unser Leben in Ordnung gebracht hast. Wir danken dir für alle Gnade und Güte. Amen.